Diese Folge wird unterstützt vom Holzmann Medienshop, deinem Partner in Sachen Fachmedien für Mittelstand und Handwerk.
Handwerk erleben. Der Talk für Macher.
Heute geht es um die Digitalisierung, um künstliche Intelligenz, Automatisierung und Robotik. Ja, was geht da schon und was kommt bald? Und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und ich darf jetzt Achim Meisenbacher bei mir begrüßen. Er ist CEO und Co-Founder der Freiraum GmbH in Stuttgart, dem Unternehmen hinter dem cloudbasierten Dokumentationstool MemoMeister. Zudem ist er Host des Bauimpulse-Podcasts. Herzlich willkommen, Achim.
Ja, hallo Peter, schön, dass Sie da sein darf.
Achim, ich freue mich auch, denn du weißt sehr viel über dieses Thema, was ich gerade angekündigt habe. Du bist auch viel auf Veranstaltungen, beispielsweise KI-Werkstatt oder Baucamp, überall bist du unterwegs. Du kriegst da alles mit, bist ganz nah dran an den Handwerkern, natürlich viel an den Bauthemen. Das heißt, über die Fragen zur KI und welche Tools da schon im Einsatz sind, was da so geht, werden wir gleich noch sprechen. Vorneweg würde ich gerne mit dir über ChatGPT sprechen. Das ist ja eigentlich in der Öffentlichkeit so das erste Tool gewesen, was eine große Bedeutung, Wahrnehmung bekommen hat. Und jetzt vor kurzem ist GPT-5 vorgestellt worden. Und vielleicht schauen wir da einfach mal drauf, was da neu ist. Denn du hast da so ein LinkedIn-Post gerade gemacht, wo ich so ein bisschen auch schmunzeln musste. So eine Aussage wie, jetzt kommen wieder hier so die Plastikboxen oder so in die Richtung war da was. Was wolltest du da genau mit ausdrücken mit diesem Post?
Also GPT-5 oder ChatGPT, so wie du es gesagt hast, hat ja eine Sache gemacht, die hat quasi die KI demokratisiert, sagen wir es mal so. Ja, das hat ja möglich gemacht, dass wir alle damit einigermaßen vernünftig, ohne große Barriere, nicht mal eine Bezahlschranke damit loslegen können. Und vor einem Jahr in etwa hat ChatGPT, also OpenAI eigentlich die Firma hinter ChatGPT, ja diese generative Bilderkennung demokratisiert. Ja, davor konnte man auch schon mit KI Bilder generieren, aber das war oft einfach hinter Bezahlschranken. Und dann habe ich gesagt, nö, lad doch einfach rein und dann erstellen wir daraus Bilder. Und dann gibt es immer wieder solche Trends im Social Media. Und ein Trend war eben diese Actionfiguren, wo man gesagt hat, das sind die Dinge, die ich tue. Also als Mensch, als Chef, als Handwerker. Und dann kommt man halt quasi, keine Ahnung, mit einem Golfschläger, mit einer Hilti in so eine Plastikpackung und es wurde erstellt. Genau. Und das ist ganz normal, dass solche, sagen wir mal, spielerische Art und Weise, mich mit dem Thema auseinandersetzen, benutzt werden.
Ist ja eigentlich toll. Damit kommt es ja in die Breite und damit beschäftigen sich auch viele. Dadurch kriegt man so ein bisschen den Zugang. Wollen wir ein bisschen durchgehen, was da neu ist bei GPT-5? Ich habe GPT selber mal gefragt. Ich habe einfach nach den wichtigsten Neuerungen gefragt und habe eine schöne Liste bekommen. Und da heißt es dann zum Beispiel, einheitliches Modell mit automatischem Switch. GPT-5 vereinfacht die Nutzung, indem es als ein einziges intelligentes System fungiert. Ein Router entscheidet automatisch, ob ein schnelles Standardmodell oder ein leistungsfähiges Thinking-Modell verwendet wird, je nach Komplexität der Anfrage.
Genau. Wie ordnest du das ein? Das ist ja jetzt ein paar Wochen da, das ChatGPT-5. Und am Anfang war es total zäh. Ja, die ersten Tage, wenn man es benutzt hat, hat es immer gedacht und immer tief nachgedacht. Da hat die Community schon gar keine Lust mehr, das zu verwenden und haben geschrieben, wir wollen das alte ChatGPT 4.0 wieder zurückhaben. Und jetzt haben sie es aber umgestellt. Jetzt ist es wirklich tatsächlich wieder so responsive und geht in diesen tieferen Nachdenkmodus später. Und der tieferen Nachdenkmodus ist im Prinzip jetzt für uns übersetzt, für uns normallos. Einfach, dass es nicht rausplappert einfach, sondern dass es dann nochmal recherchiert und sich selbst nochmal fragt, ist das Ergebnis jetzt gut? Würdest du das jetzt als gut bezeichnen? Ja. Also, aber das kriegen wir gar nicht mit, das läuft im Hintergrund. Und dann kann es auch sein, es war am Anfang auch nicht da, dass es halt nochmal eine Websearch startet und im Hintergrund nochmal versucht zu validieren, ist die Info wirklich auch aktuell? Gibt es da gerade Suchergebnisse, gibt es da gerade neue Trends oder neue Infos in den News zum Beispiel?
Was würdest du denn jetzt aus dem Stegreif sagen, ist jetzt die größte Errungenschaft dieser Version?
Das muss man, glaube ich, leider Gottes ein bisschen differenziert betrachten. Ich glaube, die größte Errungenschaft dieser Version, da haben wir als Endanwender gar nicht so viel davon, sondern das ist eher unter der Haube, dass ein OpenAI ein Modell formen muss, logischerweise kaufmännisch formen muss, das uns nicht arg schlechter erscheint, aber für sie wesentlich weniger Ressourcen braucht. Und was sie gemacht haben mit 4.1 war schon, dass sie den Kontext vergrößert haben. Und Kontext vergrößern heißt, ich kann mehr Infos auf einmal hochladen und interpretieren lassen. Ja, nicht nur, also es ist teilweise 4.1 war dann, glaube ich, übersetzt, 10 normale Bücher, die ich in einem Kontextfenster diskutieren konnte. Und das ist der Hauptvorteil eigentlich.
Schreiben hier noch, dass es jetzt präzisere Antworten gibt, weniger Halluzinationen hat, auch ehrlichere Antworten in Anführungsstrichen und auch mal Nein sagt, wenn es das wirklich nicht weiß. Also scheint auch eine Errungenschaft zu sein.
Das sind wir in der deutschen Kultur ja schon, sagen wir mal, also ganz allgemeiner Sprachkultur schon eher Nein sagen, zumindest im süddeutschen Raum. Ja, uns unterstellt man ja schnell, dass man so bruddelt. Ja, aber die ChatGPT hat ja einen immer befürwortet und immer gesagt, das ist super, eine super Idee, egal welche Idee ich ihm gegeben habe. Also super, exzellent, du bist ja der Beste. Und ich habe das meinem ChatGPT dann irgendwann abgewöhnt und gesagt, ich brauche von dir keine Bauchpinselei, sondern ich brauche von dir eher Feedback, Kritik. Was ist noch nicht gut? Was kann ich noch besser machen? Das ist auch so ein Tipp, vielleicht gerade so zum Start, dass man das System auch mit diesen Memories, die es ja inzwischen hat, auch und mit den, man kann es ja ein bisschen gestalten und im Hintergrund schon Informationen hinterlegen, und dann einfach sagen, hey, antworte bitte nicht immer mit Bauchpinseln, sondern antworte bitte eher mit, was fehlt noch, was ist kritisch, was trifft mein Idealkunden oder in deinem Fall jetzt, was trifft mein Idealzuhörer vielleicht, was fehlt dem noch, und so in die Richtung, das schon hinterlegen, dann antwortet es eher so, dass es dich auch weiterbringt.
Ja, es ist ja so, dass wirklich viele mit dem System sprechen, als wäre es ein Mensch mit Bitte, Danke und allem drum und dran. Neu ist auch eine stimmungsangepasste Sprache. Das heißt, der Voice Mode passt sich emotional an den Nutzer an. Das finde ich also auch ganz spannend.
Das ist tatsächlich sowieso auch eine der größeren Errungenschaften, dass die in dem Sprachmodell gar nicht, also das ging früher schon, das war jetzt nicht mit 5 besonders toll oder besonders anders. Das Gute war eigentlich, dass sie in dieser Echtzeitkommunikation dieses Sprachinterface drin hatten und ich habe es tatsächlich für mich auch schon benutzt. Ich muss den Vortrag vorbereiten und dann bin ich einfach eine Stunde spazieren gegangen bei uns im Wald und habe gesagt, ich möchte mit dir jetzt über die neuesten Trends, Entwicklungen und so weiter sprechen, weil ich brauche eine Präsentation und habe es einfach quasi benutzt. Wie wenn ich jetzt sagen würde, Peter, ja ich rufe dich an und sage, Peter, ich habe hier ein Thema, ich muss nächste Woche einen Vortrag machen und kann ich dich so ein bisschen als Sparringspartner benutzen? Da habe ich einfach die KI benutzt in einem Waldspaziergang. Das sah komisch aus, aber hat wunderbar funktioniert.
Ja, dabei kommt bei mir so ein bisschen die Frage auf, wie setzt du sowieso, du selbst jetzt für dich, jetzt mal unabhängig von dem, was du eigentlich beruflich sonst so machst, aber für dich selbst so den ganzen Tag die KI ein? Also den ganzen Tag über. Du kannst schon auch die Brücke zum Beruf schlagen, klar. Das ist, macht einen wesentlichen Teil deines Tages aus.
Also, tatsächlich ist es so, dass ich es beruflich wesentlich mehr benutze wie privat. Ja. Und privat ist es, ich sage da vielleicht 2, 3 Sachen dazu, das ist wahrscheinlich auch schon spannend. Also der Klassiker, den man ja kennt, ist, ich fotografiere meinen Kühlschrank und sage, was kann ich kochen? Gehe aber dann noch eine Stufe weiter in die Richtung, ich habe jetzt zum Beispiel von Urlaub, das ist quasi so früher Wikipedia lesen und dann nochmal gucken und jetzt einfach sagen, hey, wir gehen in die Region. Ich habe 2 Kinder dabei, die sind im Alter, meine Frau dabei. Was kann man denn da machen? Frag mich auch, bevor du mir sagst, nach unseren Vorlieben. Ja, das ist auch so ein Tipp, den ich immer sage, nicht einfach nur blabbern lassen, sondern in den Dialog eintauchen und sagen, frag mich doch erstmal wichtige Infos, dass du dann besser recherchieren kannst. Und das ist so ein, kam super raus, ja. Also von Strandtagen einplanen bis über quasi auf der Insel, wo wir hingehen, sichtbar wird und nicht sichtbar ist und man es aber entdecken kann und so weiter. Super.
Wir steigen gleich nochmal ins Berufliche ein. Wir schauen jetzt ja gleich, was überhaupt jetzt geht, was auf der Baustelle geht, was Büro geht, Werkstatt geht. Vorher aber doch nochmal ein paar Worte zu dir. Du kommst aus dem Schwabenland.
Hat man bestimmt schon gehört.
Ja, also man nennt es auch The Land mittlerweile. Ne? Ich fand den Spruch vorher auch nicht schlecht. Wir können alles außer Hochdeutsch. Aber The Land, da kommst du her, ist ja auch das Land der Tüftler, der Cleverle. Der Gründer, du bist Gründer. Du hast auch ein Unternehmen gegründet. Vielleicht erzählst du ein bisschen was dazu. Ich habe gesehen, du hast eigentlich Elektrotechnik, Elektronik und Kommunikationstechnik studiert. So ging es mal los. So kamst du rein. Aber wie kamst du dann zum Bau und zum Handwerk und wie ging da die Reise?
Ich versuche es ganz verdichtet zu erzählen. Ich hatte ein Ingenieurbüro. Wir haben Kommunikationssysteme gemacht, so Low Energy, so ein Bluetooth-Token. Mhm. Apple AirTag ist quasi so sowas, was wir damals gemacht haben. Das hatte ich gegründet, hatte ein paar Mitarbeiter und dann wollte jemand, ein Handwerker, ein Werkzeug-Tracking-System. Und dann dachte ich, hey, das ist vielleicht die unternehmerische, den unternehmerischen Schritt raus aus Dienstleistung hin zu einem Produkt. Hat dann, der Prototyp hat dann auch alles funktioniert. Wir haben dann auch mit 15 Erstbestellungen dann das Ganze entwickelt. Und dann kam irgendjemand, dann hat er gesagt, hey, das ist ja wie Bosch Track My Tools. Ja, die waren wesentlich billiger und hatten ein anderes Abo-Modell. Und dann haben wir es einfach wieder eingestellt. Das Risiko war noch gering. Aber dann hatte ich gedacht, hey, die Leute, die haben doch nicht nur ein Problem, wo ist mein Werkzeug, sondern eigentlich alles an Informationen von, was ist bei Tante Erna noch offen, über was haben wir eigentlich gemacht, wo liegt das Material, was ist mit dem Lieferschein, arbeiten wir eigentlich gerade auf dem aktuellen Plan. Und wenn man dann ins Handwerk geguckt hat, hat man festgestellt, es gab eigentlich nur Kommunikation auf Zuruf, à la WhatsApp oder halt über den Hof schreien. Und da haben wir gesagt, das systematisieren wir. MemoMeister ist eine digitale Baustellenakte. Mhm. Ja, da kannst du einfach alles, was das Projekt bezogen ist, ablegen und das ist eigentlich eine ganz wichtige zweite Botschaft, dich so organisieren, dass du weißt, welches Projekt hat gerade eigentlich welchen Status, was ist schon abgerechnet, was ist noch offen, wo müssen wir bei dem Kunden vielleicht nochmal nachfragen. Das ist alles quasi dann ordentlich strukturiert und dokumentiert. Das war 2017. Seitdem wächst es, gedeiht es, ganz tolle Erfahrungen. Wir haben super tolle Kunden und es macht unglaublich viel Spaß. Aber man muss auch sagen, es ist noch viel zu tun. Gefühlt sind wir angekommen bei so vielleicht den Top 5-15% der Handwerker und alle anderen könnten auch noch Unterstützung brauchen. Aber es ist dann da tatsächlich auch manchmal ein bisschen zäher, muss man so sagen. Kennt auch, glaube ich, jeder Handwerker. Und manchmal trifft man jemanden auf der Baustelle und sagt danach, oh Gott, wenn ich mit dem das nächste Projekt nochmal machen müsste, schwer, ja. Ja, und dann haben wir vor 3 Jahren den Bauimpulse-Podcast gegründet. Mhm. Und da hast du ja schon ein bisschen was drin gesehen. Ja. Das ist ein super spannendes Themenfeld, so einfach mit Menschen, Kunden, aber halt auch jetzt zum Beispiel mit dir oder mit anderen Menschen über Neuerungen, Impulse reden, was so los ist. Und ja, damit im Prinzip auch logischerweise der Community was zurückgeben, aber halt auch lernen. Mhm. Also Podcast machen ist für mich auch lernen.
Also nah an der Zielgruppe sein, sich austauschen. Mhm. Kannst du in 60 Sekunden einfach mal sagen, es war quasi wie so diesen berühmten Elevator-Pitch, wir steigen unten ein, fahren ein ziemlich großes Gebäude hoch bei 60 Sekunden. was so die Kernfunktionen von eurer Software sind, MemoMeister?
Du hast eine strukturierte Fotodokumentation, wo du eindiktieren kannst. Ja. Du hast eine Kommunikation, die immer beim Sachverhalt bleibt. Damit kann ein Chef, also die sich ja schlussendlich für unsere Software entscheiden, ein System im Unternehmen installieren, neben seiner Branchensoftware, die bleibt in aller Regel erhalten. Die bringt nichts, wenn man die wechselt. Dann neben der Branchensoftware MemoMeister im Betrieb ausrollen und dann habe ich Systeme und Strukturen, dass ich wachsen kann, dass ich delegieren kann, dass ich assistenzfähig bin, dass ich sagen kann, wenn jemand in Urlaub geht, läuft das Laden trotzdem weiter, wenn jemand das Unternehmen verlässt, ist das Projekt nicht undokumentiert. Und ein einfaches Beispiel, Peter, das ist wahrscheinlich bei dir auch so, wenn du jetzt deine E-Mails nimmst und Max reinschauen lassen müsstest für die nächste Podcast-Folge, dann hast du schon ein Problem, weil jeder hat so in seinem privaten Postfach Zeug. Und wenn das projektbezogenes Zeug ist, dann hast du im Unternehmen meistens schon Probleme, weil du sagst, da kann ich nicht reingucken, ist wie nicht da und kommt ein Mitarbeiter neu dazu ins Projekt, dann ist seine Historie null. Ja, der weiß einfach noch gar nichts und MemoMeister weiß einfach alles schon. Mhm. Sind wir auch schon oben angekommen in dem Gebäude?
Genau, die Zeit ist mitgelaufen. Nein, von da aus können wir ja gut die Brücke jetzt auch bauen zum Thema künstliche Intelligenz, denn ein Teil auch dessen, was ihr tut, ist ja die Baudokumentation. Und ja, dann gehen wir doch einfach mal auf die Baustelle. Künstliche Intelligenz auf der Baustelle, Automatisierung, Robotik. Fangen wir einfach mal an bei der gerade bei der Dokumentation, irgendwie muss ja alles da dokumentiert werden. Da gibt es ja mittlerweile, glaube ich, auch so Docs, die rumlaufen und schon entsprechende Dokumentationen stellen. Aber vielleicht erzählst du ein bisschen. Also wie läuft das da? Was gibt es da schon?
Also das ist ja wie überall. Ja, du hast immer diese krassen Innovationen. Ja. Der Hund, ja, von Boston Dynamics war der oder ist der, den kennt man auch, wenn man auf Messen ist, genau. Der wird ja manchmal benutzt. Da schraube ich eine 360-Grad-Kamera drauf und sage, lauf du durch die Baustelle durch. Das ist für größere Baustellen, das machen auch teilweise wirklich schon große Bauunternehmen, die sagen, damit spare ich mir ein Stück weit diesen Bauüberwachungsprozess, dass einer halt relativ stumpf durch die Räume läuft. Und diese 360-Grad-Bilder, die kann man nachher auch analysieren in den Planpforten. Das sind aber alles Sachen, die sind super teuer und für den normalen Handwerker auch in aller Regel gar nicht, sagen wir mal, die ganze Implementierung, das ganze Machen, würde den Rahmen sprengen für die, sagen wir mal, 80-90% der Sanierungs- und Neubauprojekte. Was aber durchaus cool ist, sind die 360-Grad-Kameras an sich, weil die kostet zwischen 500 und 800 Euro, dann die packe ich aus, drücke einen Knopf und habe ich ein 360-Grad-Bild. Und das ist was, hat erstmal mit KI nichts zu tun, aber das ist super einfach, kann ich mir holen, wenn ich das will, bestelle ich mir das, habe das morgen oder übermorgen und ab da kann ich mir in meinen alten Baustellen rumschauen, als ob ich wieder drin stehen würde. Das ist ein ganz cooles Ding. Aber ich glaube, da ein ganz wichtiges Thema, ganz allgemein mit der KI, hat man vorher schon angesprochen, ist dieses Spracheingabekonzepte. Dass ich sage, ich kann meine Sprache benutzen. Und wir haben im Handwerk oft Charaktere, die nicht so gern schreiben und nicht so gern lesen. Und wenn ich denen sage, hey, du kannst deine Abnahmeprotokoll, du kannst deine Beschriftung von den Fotos einfach eindiktieren, allerdings, also sogar in einer anderen Sprache, bin ich zwar kein Fan davon.
Warum nicht?
Weil ich glaube tatsächlich, dass es gut ist für einen Mitarbeiter, der, also man muss es vielleicht unterscheiden, wenn ich jetzt ein Elektriker bin und ich habe einen Subler und ich muss jetzt hier 500 Kilometer Kabel ziehen oder ganz viel Trockenbauwände machen, dann ist okay. Aber wenn ich mit meinem eigenen Team hingehe, glaube ich, ist die Sprache und sich mit denen zu beschäftigen, sagen, was ist was, wie ist es, das Vokabular lernen und so weiter, glaube ich, ist ein wichtiger Bestandteil, weil allein in der deutschen Sprache hast du für manche Sachen drei verschiedene Wörter und je nachdem, wie du es benutzt, ist ein komplett anderer Kontext und dass du, nur weil es einfach ist, weil es scheinbar einfach ist, das also machen lässt, brauchst du nachher trotzdem dieses Fachspezifische. Mhm. Und da sind die KI-Modelle oft noch gar nicht so gut, dass sie diese Nuancen unterscheiden und dann passieren nachher Fehler, also Lost in Translation quasi. Deswegen glaube ich, ist es gut. Ja, da auch wieder ein spannender Aspekt, sowas wie Duolingo für die Mitarbeiter zu nutzen und sagen, lern du doch bitte ein bisschen was. Ich unterstütze dich auch, ich bezahle dir dieses und dann, also Kommunikation ist der Schlüssel meistens.
Bleiben wir noch ein bisschen auf der Baustelle. Das Thema Dokumentation hat man gerade, dazu gehört auch das Thema Mängel erkennen, oder? Welche Erfahrung habt ihr da oder was siehst du da? Auch Einsatz von KI?
Das ist auch eine super Frage. Die KI-Bildanalyse, die ist richtig gut im Erkennen von zum Beispiel Baufortschrittssachen. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel noch zwei Kabel aus der Wand gucken hast in dem Bad, sagt der, hey, Fliesen sind schon fertig, aber der Elektriker muss wahrscheinlich noch mal kommen. Sowas kennst du gut. Oder auch Kratzer oder solche Unebenheiten, auch im Detail. Oder auch manchmal Beschriftungen, die du als Anwender schon gar nicht mehr so sehen würdest, erkennt es noch und arbeitet es raus. Wo es aber schlecht drin ist, ist im Kontext drumherum logischerweise. Also was hat der Mitarbeiter vor 5 Minuten gemacht? Weil es ist immer so ein ganz, ganz kleines Rauspicken von Situationen. Aber meistens sind die Themen drumherum im Kontext wichtiger. Also warum war der da? Mhm. Warum hat er das gemacht? Und da bin ich dann Fan davon, die Mitarbeiter wieder ein Stück weit zu befähigen, sagen, ja, das Bild kannst du so machen, das ist gut. Aber wenn du das Bild machst, diktier doch dazu, warum du dieses Bild machst. Und dieses Warum ist der Kontext, der oft fehlt. Wo bin ich, was sehe ich, warum mache ich dieses Bild? Das sage ich, wiederhole ich wie ein Mantra bei allen unseren Neukunden. Sag, so muss es deinen Mitarbeitern erklären. Beschrifte es, diktier es ein, wo bin ich, was sehe ich, warum mache ich dieses Bild? Und dann hast du den Kontext, der zusätzlich zu dieser Erkennung dir genau die Info als Chef gibt, die du eigentlich brauchst.
Mhm. Wenn du jetzt deine Erfahrung auf die Baustelle schaust, welche ist momentan, klar, aus deiner eigenen Unternehmenserfahrung ist es natürlich, jetzt ist eine Baudokumentation wahrscheinlich, aber welche Anwendung ist die, wo du sagst, das ist diejenige, die momentan die meiste Durchsetzungsfähigkeit hat, die am ehesten jetzt angewendet wird im Sinne jetzt einer KI-Basis?
Also das ist eine ganz einfache Antwort darauf. Die generative Bilderkennung ist für einen Handwerker richtig gut. Ja. Wenn du Kunden was zeigen willst, noch bevor du es umsetzt, so nach dem Motto, die Akustikpaneele werden bei dir im Zimmer so aussehen, mache ich ein Bild von dem Zimmer, von den Akustikpaneelen, sag mal, mach die bitte an die hintere Wand. Da halt wie früher müsste ich ein CAD-Programm anwerfen, den Grundriss aufnehmen, das Ganze gestalten. Jetzt habe ich nach 20, 30 Sekunden keine Kunden sagen, wollen sie es lieber im hellen oder im dunklen Eichenton? Mhm. Und das geht bei fast allem. Das geht bei Bad, das geht bei Dach, das geht bei, es ist im Prinzip kein Gewerk, wo das nicht geht und du hast es in deiner Hosentasche und kannst mit dem Kunden viel schneller ein Gespräch führen und sagen, wenn wir es so machen würden. Ja. Ja, und du kannst ein Bild vom Katalog nehmen und sagen, stell bitte diesen Holzofen da hinten ins Eck. Und das macht der relativ vernünftig.
Und also wenn ich das so höre, du sprichst von, wie viel waren es, 15% von Handwerksunternehmen, die wirklich jetzt schon dabei sind, Technologie einzusetzen. Das was du gerade sagst, müsste eigentlich sofort Standard doch überall sein. Ist schon stärker durchdrungen, oder?
Da geht es meistens nur darum, dass man zum Beispiel jetzt den Podcast bei dir hört und sagt, hey, das ist eine super Idee, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und ein anderes Themenfeld, wo auch super einfach ist, aber da können wir auch gleich noch kritisch zwei Sätze dazu verlieren, ist Fehleranalyse oder Handbuch lesen von Dingen. Ja. Ich habe hier zum Beispiel bei uns im Büro haben wir so Unity Access Points, ja, und dann musste ich den neu starten. Ja. Du musst es so von der Wand drehen, so im richtigen Winkel, dass er rauskommt. Keine Ahnung, früher musste ich dann ins Internet, die hat das Handbuch und jetzt mache ich ein Foto und sage, wie kriege ich das Ding von der Wand? Mhm. Und dann sagt er, es ist höchstwahrscheinlich die Version, und zeigt mir ein Bild und sagt, da steht drin, 30 Grad gegen Uhrzeigersinn drin. Mhm. Und dann mache ich das und dann hat es so funktioniert. Mhm. Und warum kritisch? Das kannst du tatsächlich bei vielen Sachen machen. Bedienungssachen wie Thermostat einstellen oder hey, ich habe hier verschiedene Kabel, welches ist welches. Aber logischerweise, das Ding macht ja auch Fehler. Ja, zu sagen, da kommt es auch wieder auf das Prompting drauf an. Ja, dass ich sage, mach mal, das geht oder erklär mal bitte, woher du die Information hast, wie valide das ist und dann kann ich das selber einschätzen. Und da scheitert es dann bei vielen Menschen, die werden ja faul, durch KI heißt ja auch, die Menschen werden fauler, die machen dann halt einfach irgendwas. Und ich glaube tatsächlich, dass es deswegen wichtig ist, für die Unternehmer, für die Chefs, für die Meister, sich überlegen, wie lasse ich KI auf meine Mannschaft los? Weil ich möchte ja, wenn einer einen Anwendungsfall hat, der gut funktioniert, dass denn auch für die andere funktionieren. Und ich möchte aber auch, dass wenn einer sagt, ich mache jetzt da was mit KI, möchte ich das wissen. Sonst schickt er mir dauernd Zeug und ich denke, das ist alles von dem. Derweil formuliert er bloß mit KI irgendwas zusammen, kennst du vielleicht auch. Ja. Und dann stehst du da und sagst du, puh, der performt ja mega. Und nachher guckst du rein und sagst, der hat eigentlich nur seinen Meta-Chatbot in WhatsApp benutzt und macht jetzt Zeug. Ja. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass man da, es gibt aber auch Systeme, also kann man ja kurz, also ChatGPT kannst du so einen Firmenaccount kaufen, aber es gibt auch da deutsche Anbieter, LangDoc zum Beispiel gibt es, oder LogicCC, oder auch in der Open-Source-Welt gibt es Anything LLM. Das sind so Systeme für dich als Firma, da lädst du deine Nutzer ein und du siehst nachher auch, welche Chats die machen, also wo die es benutzen und du kannst bei diesem System auch Informationen dazustellen, sagen, hey, das sind jetzt alle Handbücher, die wir gerade haben, das sind unsere firmeninterne Prozesse, das ist die Umgang mit Personaldaten, das kannst du da alles mit hochladen und dann können deine Mitarbeiter auf die Daten zugreifen. Und da kannst du sogar einstellen, dass du sagst, Halluzination null, nutze nur Infos, die ich dir in dem Space quasi die geben haben.
Also ein echtes Sicherheitsthema, Datenkontrollthema, ja. Ist überhaupt ein großes Thema generell bei der Nutzung von KI, sich in dem Rahmen zu bewegen. Du hast gesagt, die Mitarbeiter mitnehmen, das ist ja auch so ein Thema. Weiß nicht, was ihr da dann auch immer empfehlt, aber die muss man ja erstmal ja den Rahmen bauen, ne? Dass die Mitarbeiter wissen, was sie dürfen.
Ja, du brauchst so ein Regelwerk. Ja. So doof es klingt, aber das ist wie beim Fußballfeld. Wenn du keine Regeln hast, macht das Spiel keinen Spaß.
Lass uns nochmal auf die Baustelle gehen. Da waren wir ja gerade und nochmal ein bisschen schauen, was da noch so unterwegs ist. Wir haben ja eigentlich jetzt auch den Übergang von dieser künstlichen Intelligenz, von den Large Language Models in die Physis. Also sprich in die Cobots, in die Roboter, da ist ja jetzt schon einiges in der Ferne erkennbar, hier und da auch im Einsatz. Mhm. Ich sage nochmal Mauerroboter, Verputzroboter, Malerroboter, was alles gibt, bis hin zu den Fliesenlegern, 3D-Druck haben wir auch. Also da ist ja richtig was los. Wo siehst du da momentan die nächsten Schritte, dass es auch wirklich im Markt alles eingesetzt wird? Was ist das, was jetzt demnächst kommt? Das ist das, was du gerade mitkriegst. Ihr habt das ja auch viel diskutiert auf den Camps, in den Camps und in der KI-Werkstatt habe ich mitbekommen, habt ihr intensiv auch solche Themen gehabt. Mhm.
Was man sieht, ist da auch da, wenn die Komplexität zu groß ist, macht es keinen Sinn. Erstmal, ja. Auf dem Baucamp in Feuchtwang, das ist total cool, da hatten, glaube ich, der ist eigentlich gar ein Landschaftsbauer, der hat einen Fliesenschneidroboter gemacht. Vor 2 Jahren haben sie im Barcamp das besprochen, was das alles sein müsste. Und jetzt war es im Prinzip eine einfache Schneidemaschine mit einstellbarer Länge. Aber allein der Prozess hat schon einen Mitarbeiter mehr oder weniger eingespart, weil wenn der den einen Stein gemessen hat, hat die Säge automatisch den letzten Stein gesägt. Und das war schon super. Und dann gehst du dann zum Baucamp, gehst dann danach in eine Session und diskutierst über solche Themen. Und das ist eigentlich das wesentlich spannendere Aspekt, ist, sagen wir mal, die Transformation von logistisch strukturierten Robotern, so wie wir sie heute kennen. Ja, Mauerwerksroboter, der baut, der das ist im Prinzip so ein KUGA-Roboter, der halt Sachen einsetzt oder halt ein beliebiger Kalkulator. Ja, aber halt, da ist eine Wand, bau die Wand. Und die Diskussion ging dann um humanoide Roboter.
Ja, genau. Genau.
Das ist der spannende Aspekt des Ganzen. Und wenn ich den relativ schnell trainieren kann, weil ich ihm sage, so baust du das jetzt hier, bau mal, und mich dann nur noch daneben stellen muss und vielleicht 2 Stunden später gucken muss, ob er es auch richtig gemacht hat, dann habe ich, und die Zahlen, die da durch das Internet geistern sind, dass es die für knapp 16.000 Euro schon geben soll. Ja, und dann sagst du, ja gut, okay, wenn ich mir 10 humanoide Roboter hole, die mauern können, dann brauche ich ja keinen Maurer. Und in so einer Diskussion ist dann natürlich ein älterer Maurer, der dann sagt, das ist ja komplett gefährlich, mein Berufsbild. Und ein anderer sagt, du weißt aber, dass ihr in Großraum München bloß 2 Leute habt, die Maurerausbildung überhaupt starten wollen. Mhm. Ja. Und dann kommt der Dritte, der sagt, warum reden wir über Mauern? Wir brauchen doch vielleicht irgendwann nicht mehr Mauern, weil dann kommt der 3D-Druck. Ja? Und so, das sind super spannende Diskussionen. Ja. Aber wenn du jetzt auf die humanoiden Roboter gehen willst, da haben wir tatsächlich in der Gesellschaft viele Anwendungsfälle. Handwerk ist eins, Pflege ist ein ganz anderer. Und du hast aber auch die Energieprobleme. Ja, der Akku von so einem Roboter, der lädt sich halt nicht mit 2 Leberkäse-Weckle auf. Ja, wobei der Mensch ist nicht so effizient. Aber du musst trotzdem natürlich gucken, dass das Ding immer mit Energie versorgt ist. Und dann braucht es immer eine Internetverbindung. Und dann kommt der nächste. Will ich für 16.000 Euro einen Roboter aus, sagen wir mal, China bei mir haben, der Tag und Nacht zuhört, was ich rede, was ich mache und im schlimmsten Fall aufsteht und irgendwelche Dinge tut, die ich eigentlich vielleicht gar nicht will? Warum ist der humane Roboter aber so attraktiv? Weil er die Interfaces, die Schnittstellen bedient, der ganzen Welt, die nämlich von Menschen gemacht sind. Die Küche hat genau die richtige Höhe.
Die Spülmaschine, die Messer, auch.
Es ist alles ja für uns Menschen. Ja, ja. Der Mensch ist nicht das produktivste System so für diese Dinge. So ein Roboter mit KUGA ist für ein, sagen wir mal, morgen eigentlich ein effizienteres System. Aber der Roboter kann halt 3 Stockwerke hochlaufen und dahin gehen und sich dann, der kann mit mir im Van dahin fahren, wenn ich will. das sind die Vorteile dieses Interfaces.
Es gibt ja auch Entwicklungen in Europa. Also ich glaube, da kommt schon einiges jetzt. Mhm. Wenn wir einiges sehen, momentan sind es, glaube ich, nur jetzt standardisierte Tätigkeiten, repetitive Tätigkeiten, die der jetzt gut kann. Aber ich glaube, wir stehen doch da so kurz vor dem Durchbruch, dass da mehr kommt. Oder wie schätzt du es ein?
Ich gehe stark davon aus, dass die Systeme, so wie ChatGPT vor 3 Jahren, demokratisieren. Ich kriege leichter Zugang, ich kann mir den mehr oder weniger kaufen oder leasen. Ja. Ja. Der Durchbruch von Handy war ja auch nicht, dass ich mir ein Handy gekauft habe, sondern dass ich ein Leasing-Modell hatte.
Genau.
Und gehe ich davon aus, dass es auch so sein wird. Und dann gibt es auch dann ethische Diskussionen, die dann losgehen werden. Hat der Roboter, kriegt der auch einen Platz in der U-Bahn,
wenn er mit mir fährt? Oder im Baustellenfahrzeug. Der sitzt dann immer hinten oder vorne und wird da angeschnallt. Genau. Und wo kommt er zum Aufladen hin? Der sieht ja sehr menschlich aus. Aber ja, also werden alles Themen werden, natürlich, ganz klar. Mhm. Also da stehen wir kurz davor. Hast du schon mal einen gesehen? Hast du schon mal irgendwo einen im live gesehen oder
noch nicht? In echt, quasi face to face.
Nee. Okay, dann.
Du?
Nee, aber ich würde gern.
vielleicht ist es ja nächstes Jahr auf dem Bau.
Ja, also werden wir mal nachfragen bei den Herstellern. Aber bleiben wir mal bei den Robotern. Es gibt ja die Cobots. Das ist ja quasi eine Stufe, die ja doch im Handwerk jetzt schon eingesetzt wird. Das heißt, das ist eine Teilunterstützung, wenn man so will, was ja ganz, ganz gut schon klappt. Entweder um bestimmte Teilaufgaben damit abzudecken oder auch die Exoskelette sind ein Thema, um Lasten entsprechend abzufedern. Das siehst du schon. Mhm. Ne? Also das habe ich jetzt auch schon mehrfach wahrgenommen, dass die schon ganz gut jetzt auch im Einsatz sind.
Tatsächlich bei den Exoskeletten ist es so, das war auch Thema auf Baucamp, dass die Mitarbeiter sich da schwer damit tun. Okay. Das hat was mit Status zu tun. Also ich bin der Alpha-Tier, ich bin der Beste, brauche ich jetzt hier so ein Ding, oder gehe ich ins Fitnessstudio und pumpe mich auf, also so Emotionen, die da mit einer Rolle spielen, dann scheuert es irgendwann ein bisschen, dann ist es dann doch Aufwand und diese Exoskelette integrieren sich nicht überall so, wie man denken würde, wäre es sinnvoll. Und bei den unterstützenden Sachen muss man auch immer ein bisschen berücksichtigen, in einem komplexeren Sanierungsfall, da brauche ich aktuell sehr viel Smartheit im Handwerk, zu sagen, okay, das ist jetzt ein Problem, das ist jetzt aufgetaucht, das muss ich so lösen. In einem Neubauprojekt, wo ich sage, das ist eigentlich klar, das ist alles BIM-mäßig durchgeplant und so weiter, da kann ich mich viel eher auf solche Systeme stützen.
Okay, also ich höre bei dir so ein bisschen Verhalten raus, also aber trotzdem auch eine gewisse, glaube ich, Neugierde auf das, was da kommt. In Richtung Roboter, Cobots, Baumaschinen generell. Wir haben autonomes Fahren, auch da gibt es autonome Entwicklungen. Also ich glaube, wir werden einiges da sehen in nächster Zeit. Das wird super spannend. Ich glaube, am einfachsten ist es mal kurz noch ins Büro zu gehen. Da haben wir dann viele Anwendungen. Da kommt ja dann sowas wie ChatGPT stark zum Einsatz. Sicherlich, aber auch andere Systeme. Ausschreibungen ist auch ein Thema, das euch, glaube ich, beschäftigt, oder?
Ausschreibung ist natürlich ein Megathema, das, glaube ich, jeden beschäftigt, weil man natürlich hier ganz viel Brüche hat, Logikbrüche. Das ist so das klassische System, viele pumpen was auf, wo du eigentlich sagst, ey, eigentlich ist es doch klar, aber da macht der eine den großen Text und der andere muss diesen großen Text wieder klein machen und dann sind es am besten noch 10 Leute, die sich um die gleiche Ausschreibung interessieren. Also gesamtgesellschaftlich ist es eigentlich doof, wie das gemacht wird, muss man sagen.
Ja, aber die Systeme helfen dabei?
Die Systeme helfen. Das ist natürlich logischerweise eine Brückentechnologie. Ja. Ein PDF zu erzeugen oder eine Gap-Datei zu erzeugen, jemand schicken, der guckt das und liest es wieder durch und guckt, dann passt es zu mir. Weil beide Seiten eigentlich was davon haben, wenn das Matching, so wie bei, sagen wir mal, Tinder oder solchen Systemen, viel besser, schneller passt, wird es eigentlich viel besser gehen. Also eher in so Richtung Skills. Aber ja, es ist super vorteilhaft. Ich kann schnell die Spreu vom Weizen trennen. Ich kann gucken, es sind verschiedene Aspekte, die eine da drin interessieren und das eine Unternehmen interessiert was ganz anderes wie das andere. Das heißt, da ist es auch wieder schön, dass die KI, so wie sie heute ist, einen gewissen Rahmen, eine gewisse Flexibilität durch die Prompts gibt. Mhm. Ganz klar.
Klar, Thema Kommunikation, Marketing, das ist auch schon relativ gut besprochen, denke ich. Da wissen schon viele jetzt, was da geht. Das sieht noch nicht jeder und im Einsatz ist es noch nicht. Also das natürlich bei Texten unterstützt, bei E-Mails und so weiter. Du hast vorhin auch einige Punkte sicherlich da erwähnt. Die Frage ist tatsächlich dann an der Schnittstelle zum Kunden. Inwieweit wird da schon entsprechende KI-basierte Systeme einsetzen können? Stichwort Chatbots ist ja eine tolle Technologie eigentlich. Und auf der anderen Seite ist natürlich da die große Diskussion, wollen meine Kunden mit einer Maschine sprechen? Die Diskussion haben wir schon vor vielen Jahren geführt. Die zieht sich über unterschiedlichste Technologien durch. Mag der Mensch mit Menschen sprechen? Mag der Mensch mit einer Maschine sprechen? Ich glaube, bevor er mit gar keinem spricht, kommuniziert er sicherlich mit einer Maschine. Und nachdem das ja wirklich so gut geworden ist, also das so natürlich geworden ist, glaube ich, sind wir an schon einem Punkt, wo man mit den Chatbots ganz gut klarkommt.
Da habe ich bei mir auch schon eine kleine Podcast-Folge dazu gemacht, wo man das quasi in der Nutshell rauskristallisiert ist, ist hier das Framing. Also ja, der Mensch mag nicht mit dem Kunde, mit einer Maschine sprechen, wenn er das Gefühl hat, das macht für ihn jetzt keinen Sinn. Also er hat ein Problem, wenn wir mit Menschen sprechen, er will einen Termin ausmachen, die Maschine auf der anderen Seite kann das nicht. Wenn aber die Maschine mit dem richtigen Framing kommt und sagt, lieber Interessent oder lieber Anrufer, bei uns sind gerade alle Leute mit effizienten Kundenprozessen beschäftigt. Uns ist es wichtig, dass wir viel auf der Baustelle sind, dass wir die Themen lösen. Wenn Sie ein Problem haben, dann nehme ich das gerne entgegen, halte es fest, dann wird sich jemand melden. Wenn Sie mit jemand persönlich sprechen wollen, gebe ich Ihnen hier den Link zu dem Kalender. Ja, da kann ich mir dann einen Kalendereintrag raussuchen und sagen, okay, heute Mittag hat ja der Projektleiter tatsächlich Zeit. Und wenn Sie noch Fragen haben, die mir auf der Webseite beantworten können oder die genereller Natur sind, fragen Sie mich das einfach. Ich weiß alles, was auf unserer Webseite steht. Und dann kann der Mitarbeiter oder der Interessent versteht das, sagt, okay, ich muss nicht, ich kann. Aber er versteht auch das Framing. Okay, hier ist ein innovatives Unternehmen, aber die haben es so implementiert, dass sie mich nicht veräppeln oder über den Tisch ziehen wollen.
Wenn uns jetzt Handwerker zuhören, wenn die sagen, meine Güte, worüber reden die denn da? Alles neu und alles anders. Und mit deiner Erfahrung, was müsste man sich eigentlich sofort mal anpacken und sich intensiv beschäftigen? Was sind so die wichtigsten, sagen wir, zwei, drei Dinge, wo du sagen musst, ey, da müsst ihr euch jetzt echt mal langsam drum kümmern, wenn ihr es noch nicht habt?
Also auf jeden Fall, so wie wir es eingangs gesagt haben, ich muss mich mit dem ChatGPT ich muss mich damit beschäftigen, weil ich habe Mitarbeiter, die sich damit beschäftigen und ich habe Mitarbeiter, die sich gar nicht damit beschäftigen und die arbeiten jeden Tag zusammen. Und die Brille, die ist einer, der es jeden Tag nutzt, ein anderer, der es nicht mal kennt, sitzt bei dir im Team nebeneinander. Da ist ja der Streit vorprogrammiert. Das heißt, ich muss mich als Chef damit beschäftigen, damit ich weiß, was es ist und die Regeln festlegen kann und diese Dialoge auch ein bisschen steuern kann. Weil sonst sagt der eine, du bist ja ein fauler Hund, du machst ja gar nichts mehr selber und der andere sagt, ja, du bist eine lahme Ente, du benutzt die Sachen nicht, die zur Verfügung stehen. Und das will ich ja in aller Regel nicht als Unternehmer, dass die dann sich in die Haare kriegen. Also ja, ich muss mich damit beschäftigen wegen der Teamdynamik in meinem Unternehmen. Mhm.
Aber was würdest du ihm noch sagen? Also das eine heißt einfach, du musst lernen. Das heißt lernen, Podcasts hören, Fachinformationen lesen, was auch immer, oder? Also, nein, also sich einfach weiterbilden und ob es solche Camps gehen oder was auch immer. Weiterbilden, Wissen aufnehmen und dann schauen, dass man im Unternehmen das auf ein ähnliches Niveau bringt, das organisieren dahinter. Das ist die Aussage. Gibt es noch einen zweiten Punkt, wo du sagst, mach das unbedingt?
Generative Bilderstellung im Handwerk. Ach, auf jeden Fall, chattet mit dem Ding und sagt dir, hier hast du ein Foto, erstell mir bitte ein Bild für irgendwas. Im Alltag ständig benutzen. Besser werden mit den Prompten da, weil der ist dann auch besser, wenn man besser promptet. Ja. Aber das ist was, das kann ich jetzt innerhalb, wenn ich jetzt die Folge höre, dann habe ich in 2 Minuten, kann ich in meinem Büro hier stehen und sagen, ich möchte diese Akustikpaneele da drüben jetzt in weiß, mal mir das und dann habe ich das. Und das ist so ein Skill, ja, das muss ich machen, weil sobald ich das kann und weiß, fallen mir im Alltag super viele Situationen ein, wo ich das nutzen kann.
Und vielleicht noch was Drittes. Du hast bestimmte Tools genannt, du hast dein eigenes Tool. Wie komme ich klar in diesem Dschungel? Also wie, wenn ich jetzt Handwerker bin, sage ich, boah, wie kann, was mache ich denn jetzt? Also das ist echt schwierig, gell? Also da hast du wahrscheinlich auch nicht die wirkliche Lösung jetzt gerade parat, weil es sind wirklich sehr viele. Es sind wirklich sehr viele und man kann natürlich auch jetzt viel richtig und viel falsch machen, aber gar nichts machen ist auch nicht die Lösung.
Ja, ich weiß, was ich glaube, dass, ich glaube, ich bin mir sicher, das Beste, was du tun kannst, ist, dich solche Podcasts zu hören, wie das, was ihr hier macht, ja, oder Bauimpulse hören und dann zu sagen, das mache ich in Zeiten, wo ich sowieso mit dem Hund quasi gehe, Auto fahren soll. Dann lasse ich mich inspirieren und weiß, was möglich ist. Und das ist oft so, das, was wir heute besprechen, das kann in einem Jahr schon wieder ganz anders aussehen.
In 3 Monaten oder in 2 Monaten.
Ja, genau. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, noch wichtiger, dass ich mich als Handwerkerchef reflektiere und sage, mache ich gerade eigentlich den zentralen Punkt in meinem Unternehmen oder verspiele ich mich gerade mit einem Nebenkriegsschauplatz, weil es halt Spaß macht. Und dieses einen Schritt zurückgehen und zu sagen, ja, diese Sachen sind da, das sind spannend, das interessiert mich, da lerne ich, da mache ich das. Aber was sind eigentlich gerade die, sagen wir mal, Engpässe oder der Engpass in meinem Unternehmen, der mich voranbringt, den ich jetzt lösen muss, dass ich in 5 Jahren zurückblicke und sage, das war wichtig. Und da ist es ganz, ganz, ganz oft nicht die automatisch sprechende Telefonanlage oder die generative Bilderkennung, sondern da sind wir wieder zurück bei diesen Sachen. Das Team, das ich heute habe, das muss ich schützen. Und deswegen vielleicht auch den Satz vorher, wenn ich mich mit KI beschäftige, dann für und mit, so dass meine Teamdynamik, meine Mitarbeiter merken, ich komme meiner Verantwortung nach. Und jetzt der Chef, okay, jetzt ist er wieder 4 Wochen lang mit irgendeinem KI-Tool auf Tauchstation. Aber hier stressen die Leute, die Kunden stressen mich, die Mitarbeiter stressen mich. Und der Chef kümmert sich um, keine Ahnung, was er gerade macht.
Klar. Also das ist eine gewisse Balance, die er finden muss. Er muss sich damit beschäftigen, aber hat noch ein paar normale Aufgaben. Auch noch.
Richtig.
Lass uns noch kurz ein bisschen, ein paar Minuten noch in die Zukunft schauen. Du hast vorhin eine Sache gesagt, ich glaube, das habe ich in anderen Branchen schon gehört, beispielsweise in der Medienbranche, in der wir uns ja bewegen. Du hast es gesagt, Spracheingabe, Voice First ist wahrscheinlich das, was in der Zukunft immer wichtiger wird. Zumindest wird es da diskutiert. Ich habe es auch gehört, ich war mal aber schon wieder auch 1,5 Jahre her bei einem Vortrag, da wo es darum ging, wie sich die Technologie im Auto entwickelt, also wie da die Navigationssysteme, die ganzen Entertainment-Systeme sich entwickeln. Auch dort gibt es so Tendenzen zu Voice First, also dass du das alles nur noch per Stimme steuerst, beziehungsweise den Dialog hast. Wie wichtig schätzt du das ein?
Prozentzahl kann ich da gar nicht so genau sagen.
Einfach deine persönliche Einschätzung.
Also persönliche Einschätzung ist, der Mensch hat verschiedene Sinne. Sehen ist einer, hören ist ein anderer. Fühlen, schmecken, riechen, ja. Also von diesen ganzen Sinnen ist Sehen und Hören und Sprechen natürlich super, gerade in der Kommunikation. Und ein KI-System muss ja mit mir kommunizieren. Das heißt, ich schätze es unglaublich wichtig ein, aber je nachdem, welche Informationen ich nachher habe, ist diese Verdichtung auf das Gesagte, die gesagte Antwort mir vielleicht zu wenig. Ich will eine Liste haben, meine Einkaufsliste. Weiß nicht, Peter, wir haben zu Hause eine Einkaufsliste, die besprechen wir. Aber wenn ich diese Liste frage, sag mal, es steht X drauf, dann antwortet die manchmal, indem sie mir alles vorliest. Dann sage ich aber nach dem dritten Mal, nein, ich will jetzt nicht, dass du mir die ganze Liste vorliest. Da ist Sprache ein schlechtes Interface, weil ich dann einfach die Liste sehen will. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir um diese Displays und um Listen und Anzeigen, Videos und so weiter, das wird nicht weggehen. Aber Sprache wird eindeutig eine zentrale Schnittstelle sein für den Umgang mit Technik.
Aber das heißt, für dich bleibt ein Bildschirm, für dich bleibt ein Tablet oder was auch immer, wo du diese Listen sehen kannst? Oder glaubst du dann wiederum an irgendeine smarte Brille, wo das dann da dann eher eingeblendet wird? Also im Endeffekt geht es um die Endgeräte, die entstehen werden. Ja? Also momentan hast du wahrscheinlich relativ viel über Smartphone, aber wo geht da ein bisschen die Reise hin? Das würde ich ein bisschen raus gerade schälen.
Die Reise in 20, 30, 50 Jahren ist Brain Interface. Ja, das wird direkt quasi in mein Gehirn rein projiziert. Das ist dann sind wir quasi relativ weit. Die smarte Brille, glaube ich, die ist tatsächlich für viele ein super hilfreiches Instrument, gerade auch mit Behinderung, Sehbehinderung im Alter und so weiter, weil dann siehst du was und das Ding sagt dir, ja, ist giftig oder solltest du nicht nehmen. Das wird super. Aber ich glaube, für viele ist diese Technik, die dann da rein muss, zu schwer, zu lang und das wird nicht so der Alltagsgegenstand. Ich bin überzeugt, wir werden alle irgendwann rumlaufen mit so einem Raumschiff Enterprise-Ding. Ja. Das Sprachinterface zu, aber Internet irgendwo. Ja. Aber wir brauchen auch die Visualisierung von Sachen. Mensch ist ein sehr, sehr, sehr visuelles Lebewesen und der braucht Visualisierung und der will Visualisierung. Das sieht man ja auch, die KI-Sachen, die da entwickelt werden, wir haben jetzt schon auch eine kleine Visualisierung dabei, weil wir denken ja auch in Bildern. Ja? Und selbst wenn die KI mir was erzählt, wenn ich ein Buch lese, wenn ich ein Hörbuch lese, ist alles immer Bilder in meinem Kopf, die entstehen. Deswegen glaube ich fest daran, dass wir weiterhin mit visuellen Interfaces auch interagieren werden.
Ja, es gibt ja die These, dass du hast es ja gesagt, dass der Chip irgendwann eingepflanzt wird und dass es dann die Verbindung gibt, dass ich dann quasi dadurch dann auch auf das Wissen zugreifen kann. Mhm. Und ich habe aber gelesen, es soll schon 2029, 2030 rum möglich sein. Also mal schauen, was da so passiert.
Ich bin mir sicher, dass es tatsächlich Möglichkeiten gibt, weil gerade das, was ich angesprochen habe mit diesen Behinderungen oder mit Menschen, die einfach Dinge nicht tun können.
Gibt es ja schon Anwendungen.
Und dadurch,
ja.
Genau, dadurch das tun können. Und da hilft ja schon Hell-Dunkel-Unterscheidung auf einmal erkennen, ist schon hilfreich. Ja. Tag-Nacht-Erkennen ist hilfreich, ja. Und wenn dann noch eine Stimme im Ohr erzählt, was da gerade sichtbar ist, brauche ich kein Interface.
Ja. Ja. Achim, erstmal bis hier tausend Dank. Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Also das vor allen Dingen auch gerade so ein bisschen in die Zukunft jetzt rein zu schauen. Und es wird aber spannend, das einfach zu beobachten und auch zu schauen, wie alle das mitgestalten. Wir haben zum Schluss noch ein paar Abschlussfragen, die so ein bisschen persönlicher sind.
Sehr gerne.
Die erste wäre, mit wem würdest du gerne mal tauschen? Also wenn du mal einen Tag oder eine Woche Zeit hättest, dass du einfach eine Rolle eines anderen tauscht. Das kann auch jemand aus der Vergangenheit sein, das kann aus der Kultur sein, Sport, das kann aus der Politik sein. Gibt es irgendjemanden, wo du sagst, boah, mit dem würde ich gerne mal einfach tauschen, einen Tag, zwei, drei, vier, fünf, eine Woche, egal, einfach mal, um das zu erleben, was der macht oder um zu verstehen, warum der oder die das macht.
Das ist eine super Frage. Ich glaube, ich würde tatsächlich mal mit Elon Musk tauschen wollen. Aber wirklich auch nur eine Woche, weil den Stress will ich mir nicht geben. Aber das würde ich gerne mal machen. Man kann von ihm als Charakter und so halten, was man will. Aber ich würde es gerne einfach mal sehen, was er tatsächlich tut oder wie er das nur vermarktet. Weil der muss ja einen ganzen Stab an Leuten haben, die die eigentliche Arbeit machen. Und kein Problem damit haben, dass er sich hinstellt und sagt, das bin alles ich. Das würde ich gerne mal sehen, wie er das organisiert. Okay.
Du hast ja Elektrotechnik, Elektronik und Kommunikationstechnik studiert. Mhm. Du bist ja jetzt nicht Handwerker, aber, also so habe ich das zumindest verstanden. Aber wenn du ein Handwerk erlernen könntest, welches würdest du erlernen wollen?
Ich würde gerne so diese Smart Home Sachen machen. Aber wenn ich alle Schäfchen im Trockenen nicht mehr arbeiten müsste, dann würde ich gerne Bildhauer machen.
Okay, also sind wir am Anfang eher so in Richtung Sanitär, Heizung, Klima, Elektrohandwerke, irgendwo so da, oder? So in der Ecke?
Ja, Smart Home ist quasi die große Lücke da. Genau. Aber also da können ganz viele diese Smart Home Sachen gar nicht richtig machen.
Genau. Ja, spannend. Und Bildhauer, okay.
Das wäre quasi das, was ich machen würde, wenn ich nichts mehr.
Und dann noch eine große Frage eigentlich dazu. Was bedeutet für dich Handwerk?
Das sind quasi die Befähiger der Gesellschaft, muss man sagen. Bäcker, Metzger, Optiker, es zählen ja auch alle dazu. Wir sind ja nicht immer nur Bauhandwerk. Und wir würden alle nichts haben hier. Zum Essen, zum Trinken. Wir hätten nichts. Ja. Wir könnten nicht in ein Restaurant gehen, weil da gäbe es keine Stühle. Das wäre einfach. Und deswegen sind es die Befähiger, die leider oft übersehen werden.
Jetzt habe ich noch vier Begriffe, mit der Bitte ganz kurz und kompakt drauf zu antworten und dann haben wir das geschafft hier.
Ja, sehr gut.
Der erste Begriff ist, was ist Heimat für dich?
Heimat ist der Ort, an den ich zurücksehne, wenn ich mehr wie zwei Wochen weg bin.
Ich muss mal nachfassen, eher Maultaschen oder eher Linsen, Spätzle und Seitenwürst?
Ich bin dann bei der Linse mit Spätzle.
Also kulinarisch ist schon auch eine wichtige Verbindung, oder, zur Heimat, die Kulinarik?
Ja, absolut. Absolut. Da kann ich einen Satz dazu sagen. Ich war nämlich schon ein paar Mal ganz weit weg, auch längere Zeit. Und dann waren es die Dinge, wo ich gesagt habe, ich will wieder richtiges Brot, ich will wieder Linsenspätzle und so.
Wo warst du denn? Oder wo warst du denn? Ich komme ja auch aus der Ecke.
Wo war ich denn? In Manaus, in Brasilien. im Regenwald, da habe ich im Studium ein halbes Jahr verbracht. Und da war es dann tatsächlich solche teilweise Kleinigkeiten, die dann gesagt haben, nee, daheim ist am besten.
Okay. Was hast du am meisten vermisst dort?
Tatsächlich die Kulinarik und die Verlässlichkeit der Mitmenschen.
Und was, das muss ich aber die andere Frage auch noch stellen, was hast du am meisten geschätzt dort?
Die Sympathie der Menschen, die Offenheit. Du bist egal wem, egal wo, du hast immer das Gefühl gehabt. Und, aber das sind zwei Seiten einer Medaille, habe ich dann gelernt. Ja, Verlässlichkeit, und das ist mit der Sympathie und Offenheit nicht immer konform. Okay.
So, noch zwei Begriffe. Was ist Glück für dich?
Glück ist für mich, das tun zu können, worauf ich Lust habe und da damit Dinge zu erschaffen. Deswegen auch das Bild hauen.
Mhm. Und ganz zum Schluss noch, hast du ein Motto?
Ich glaube, ich habe kein Motto in dem Sinne. Nee, es wäre zu vielschichtig. Ich breche es mal runter, doch ich habe ein Motto. Wenn ich es runterbreche, meine Vielschichtigkeit ist es, die kleinen Entscheidungen des Alltags sind es, was später Früchte trägt.
Ich formuliere das mal ein bisschen anders. Was treibt dich denn an in den Dingen, die du so tust?
Die Menschen, mit denen ich dann das tue, zu sehen, dass das, was ich getan habe, tatsächlich denen richtig hilft, voranbringt, das Spiegeln und das Glänzen in den Augen siehst und dann nämlich mit den Leuten unterhältst und sagst, das hast du da gemacht, das war so intelligent, smart, logisch, für mich der Game Changer. Das sind so Sachen, wo ich sage, das macht unglaublich Spaß.
Achim, ganz, ganz vielen Dank für dieses Gespräch, das sehr vielseitig war, wo wir wirklich ja auch ganz schön in die Zukunft geguckt haben. Mhm. Und ja, ich freue mich total auf die Zukunft, die kommt. Und ich freue mich auch drauf, das mit dir dann bald mal wieder zu besprechen.
Danke sehr gerne, dir. Können wir gerne machen, Peter.
Danke dir auch. Okay.
Tschüss.
Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.
Diese Folge wurde unterstützt vom Holzmann Medienshop, deinem Partner in Sachen Fachmedien für Mittelstand und Handwerk.